Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine. Lass dir helfen. Auf ein Wort. Junge Menschen und Alkohol im täglichen Leben. Alkohol ist in der deutschen Gesellschaft tief verwurzelt und spielt bei vielen Anlässen eine zentrale Rolle. Ob Familienfeiern, Fußballspiel oder das abendliche Zusammensein, oft scheint Alkohol selbstverständlich dazuzugehören. Schon Kinder und Jugendliche erleben wie Erwachsene Alkohol als Genussmittel, Belohnung oder Symbol für Geselligkeit nutzen. Dabei wird selten offen thematisiert, dass Alkohol ein starkes Suchtpotenzial und erhebliche gesundheitliche Risiken birgt. Stattdessen wird vermittelt, dass Alkohol normal ist und einfach irgendwann dazugehört. Diese gesellschaftliche Prägung beeinflusst maßgeblich, wie junge Menschen den Umgang mit Alkohol erlernen und bewerten. Derzeit diskutieren wir über das Thema begleitetes Trinken, damit Kinder ab 14 in Begleitung Sorgeberechtigter öffentlich konsumieren können. Ich spreche heute mit Michael Helfmann, Suchtberater und Autor, und Monika Fritzke, ausgebildete ehrenamtliche Suchthelferin, über ihre Einstellung zu diesen Themen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Burkhard, hallo Michael. Freue mich, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen, gerade bei einem so wichtigen Thema Kinder im Bereich Sucht, Alkohol.
Hallo Monika, hallo Burkhard. Ja, ich freue mich auch sehr auf diese neue Aufgabe, um das Problem der Kinder mit Alkohol in dem neuen Podcast vorzustellen und das Thema zu vertiefen.
Ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Was denkt ihr? Warum ist Alkohol in so vielen Alltagssituationen präsent?
Also ich denke, dass Alkohol so präsent ist im Alltag, weil es zum einen tatsächlich viel zu günstig ist. Das heißt, man kann wirklich sehr schnell und sehr billig 24 Stunden rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr an Alkohol kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist auch, glaube ich, dass ganz, ganz viel Werbung wirkt. Auch wenn wir immer sagen, bei uns wirkt es nicht, doch Werbung wirkt. Sonst würden dafür nicht Millionen bis Milliarden ausgegeben. Und diese beiden Dinge sind, glaube ich, eines der Grundprobleme, dass die Gesellschaft so auf Alkohol reagiert.
Für mich ist das eine ganz einfache Sache. Wir bekommen es nicht anders vorgelebt. Von unseren Eltern nicht, von unseren Großeltern nicht, von unseren Nachbarn und den Arbeitskollegen. Wir haben immer vorgelebt bekommen, wenn die Eintracht gewinnt, dann trinke man Bier. Wenn ich mich freue, wenn ich einen tollen Erfolg habe, dann wird mit Alkohol angestoßen. Habe ich ein großes Problem, die Arbeit ist weg, meine Frau hat mich rausgeschmissen, getrunken, dann ist der Alkohol auf der anderen Seite auch präsent. Wir bekommen und überall keine Alternativen vorgelebt. Woher soll jetzt ein junger Mensch oder ein kleines Kind sich anders da verhalten, als so, wie es jeden Tag überall zu sehen ist, auch von den eigenen Eltern, die ja das große Vorbild sind?
Monika, im Vorgespräch hast du mir gesagt, wir gaukeln den Kindern immer vor, dass Alkohol normal ist und dazugehören muss. Welche Rolle spielen Rituale und Traditionen, also zum Beispiel Konfirmation oder Fußball, beim Konsum?
Die Frage nach den Traditionen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Denn ich sage jetzt mal zum Beispiel, wie du schon gefragt hast, der Bereich Konfirmation, es ist immer noch Tradition, dass zur Konfirmation und bei der Konfirmation der Konfirmand, also ein Jugendlicher, ein junges Kind eigentlich noch, trinken darf im Beisein der Eltern und der Verwandten. Und vielfach ist es sogar so, dass es dann heißt, je mehr er schon schafft oder sie schafft, umso ein tollerer Hecht wird es mal. Oder Bereich Fußball, die Jungs gehen mit dem Papa ins Stadion und überall hängt Werbung von Alkohol oder die Spieler tragen Trikots mit Alkoholwerbung. Das heißt, es gehört zu, es ist normal, es ist toll, es ist schön und genau mit diesen Mustern wachsen Kindern dann auf. Und dann ist ganz klar, dass wir dann nicht eine Stunde später als Erwachsene sagen können, aber du darfst es noch nicht, das ist ganz, ganz schädlich, weil das passt überhaupt nicht zusammen in einem Kindergehirn, in einem Kinderkopf und es ist ja auch nicht wahr.
Micha, in der Bearbeitung deines Buches Alkoholprävention zum Schutz der Kinder hast du dich sehr intensiv mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt und natürlich auch unterhalten. Was denkst du, wie erleben Kinder und Jugendliche den Umgang Erwachsener mit Alkohol?
Das Elternteil, das trinkt, ist nicht mehr das Elternteil, das mich behütet, das mich beschützt, das mir Sicherheit gibt, das mein Vorbild ist. Das in Klammern, es ist später dann schon das Vorbild. Kinder erleben Erwachsene, uns Erwachsene als Monster, als Figuren, die ganz anders sind als das, was sie sein sollten. Menschen, die ganz anders sind, als man es zum Beispiel in der Schule von den Klassenkameraden erfährt und hört. Menschen, denen ich nicht meine Freunde vorstellen will. Das sind Menschen, vor denen ich mich verschließen muss, dass ich mein Zimmer abschließe, wenn ich höre, mein Vater kommt nach Hause und ich lege ein Kopfkissen auf meinen Kopf, um zu hoffen, dass er nicht an mich denkt oder dass er heute nicht die Mutter vertrischt. Das sind ganz schlimme Kindheitserfahrungen, die man dem Kind auch nie mehr abnehmen kann.
Monika, wie beeinflusst Werbung das Bild von Alkohol bei jungen Menschen aus deiner Sicht?
Werbung suggeriert bei Kindern und jungen Menschen, aber vor allen Dingen auch gerade schon bei Kindern, dass es etwas Gutes ist, etwas Tolles ist. Es wird ja präsentiert, es wird gezeigt in bunten Farben, tolle Musik. Und Kinder sehen und spüren auch, wie die Eltern darauf reagieren. Sie hören manchmal so Sätze von ganz normalen Sachen, nach dem Motto, das habe ich in der Werbung gesehen, da habe ich es mir mal gekauft. Und genau diese Verknüpfung ist dann auch bei einem Kind im Kopf. Es ist etwas in der Werbung, das ist etwas Gutes, etwas, was erstmal grundsätzlich in Ordnung ist. Es bedeutet im Klartext, wir haben eigentlich immer das Thema, das beim Kind ankommt, Alkohol ist in Ordnung, bis sogar Alkohol ist was Gutes. Alkohol, da kann ich mir auch was Schönes mitmachen, eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub, eine schöne Freizeit. Das ist das, was bei Kindern und dann auch bei Jugendlichen ankommt.
Michael, noch eine Frage an dich. Warum wird Alkohol oft als Belohnung oder Zeichen für Erfolg dargestellt?
Hier greift die Werbung unser eigenes Suchtverhalten auf oder das Verhalten des Alkohols, des Suchtmittels allgemein. Wir wollen uns immer belohnen. Das fängt damit an, dass ich nach Hause komme und jetzt trinke mir erstmal ein schönes Bierchen. Jetzt belohne ich mich dafür, für den Arbeitstag, für den Umgang mit meinem stressigen Chef. Und dann bin ich ganz einfach wieder auf der richtigen Seite. Ich belohne mich selbst. Ich kann mich vor meiner Sucht rechtfertigen. Das muss ja einfach so sein. Die anderen finden es ja auch toll. Und der Erfolg? Der Erfolg, ja. Der Erfolg ist, ich bin irgendwo eingeladen aus einer Situation heraus und bekomme einen unheimlich alten Metaxa aus Griechenland, einen richtig tollen uralten Whisky oder ein Champagner kredenzt, weil dies und das so toll war. Das werde ich bestimmt aufgreifen und bei der nächsten Familienfeier, Freundesfeier auch etwas Teures hinstellen, um zu zeigen, wie erfolgreich ich bin, dass ich mir das leisten kann, dass ich meine Freunde und Nachbarn daran teilhaben lasse und auch solche Sachen verschenke. Einen richtig guten alten Wein, einen guten Cognac verschenke ich an gute Freunde und verhelfe mir so für den nächsten Erfolg. Das kommt nicht wieder zurück als Gegengeschenk.
Doppelfrage nochmal gleich an euch beide. Das wird ja in Deutschland ganz viel diskutiert und deshalb auch meine Frage. Warum ist das Einstiegsalter für Alkoholkonsum in Deutschland vergleichsweise A niedrig? Und wie wirkt sich begleitetes Trinken auf die Entwicklung junger Menschen aus?
Das Einstiegsalter in Deutschland für Kinder bei Kindern und Jugendlichen im Bereich Alkohol ist, glaube ich, deswegen relativ gering, weil es ja entsprechend vorgelebt wird und es außerdem sehr, sehr einfach ist, an Alkohol zu kommen. Der nächste Punkt ist eben halt dieses Gesetz mit dem begleiteten Trinken. Das erfahren Kinder und Jugendliche auch sehr schnell. Denn wenn im Gesetz drinsteht, dass sie ab 14 in Begleitung von Erwachsenen trinken dürfen, dann gehen sie davon aus, ich kann es auch ohne Begleitung von Erwachsenen, das ist einfach nur eine Gesetzgebung halt. Da wird mir was verboten, weil ich noch so jung bin. Sie empfinden es aber dann als auch überhaupt gar nicht gefährlich. Dieses Gesetz ist von 1952. Und zu damaligen Zeiten war das Thema Alkohol ein ganz, ganz anderes. Es war eine andere Generation, es war die Nachkriegszeit. Da ging es an sich erstmal nur darum, tatsächlich Jugendliche noch zu schützen. Da hat man nicht darüber nachgedacht, dass wenn jemand in so jungen Jahren trinkt, dass er sich damit schädigt. Das war auch in der Form so extrem noch gar nicht so bekannt. Ich glaube, dass sich da gesellschaftlich einfach sehr viel schon verändert hat, aber das Gesetz oder die Gesetzgebung nicht mitgezogen hat. Und leider kommt das eben halt auch bei Kindern und Jugendlichen entsprechend an. Und sie empfinden es dann als, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, als normal und in Ordnung, dass sie auch trinken können.
Für mich, der eine Grund ist, dass wir ja noch das Gesetz haben, begleitetes Trinken ab 14. Obwohl man ja weiß, wenn man sich informiert, dass unsere Entwicklung erst im Alter von 24 oder 25 Jahren abgeschlossen ist und in der letzten Zeit viel am Gehirn noch Veränderungen kommen. Im Zweiten, wenn ich meine Kinder zum Mittrinken anleite, unter dem Vorwand, wir machen das jetzt im Beisein der Eltern, damit es auch alles in Ordnung ist, dann werden meine Kinder mich wahrscheinlich nicht fragen, warum trinken wir eigentlich? Ist das nicht gefährlich? Indem ich meine Kinder mittrinken lasse, vermeide ich kritische Fragen meiner Kinder. Diese Fragen möchte ich nicht hören, die will ich schon gar nicht beantworten. Vor meinen Kindern nicht und vor mir selber auch nicht.
Nochmal zu dir, Micha. Warum wird Jugendlichen oft nicht erklärt, dass Alkohol ein Zellgift ist?
Meiner Meinung nach könnte man Jugendlichen und Kindern auch, wenn sie noch sehr jung sind, erklären, Kinder, ihr kommt im Laufe eures Lebens ganz bestimmt nicht am Alkohol vorbei. Aber wenn ihr ihn konsumiert, dann seid gewarnt. Alkohol ist ein Zellgift. Jeder Schluck ist tödlich. Es ist die schlimmste Droge, die wir haben. Es verursacht die meisten Toten. Es verursacht die höchsten Kosten. Es hat die größten Schäden an der Wirtschaft und. Das sage ich den Kindern nicht, sondern ich sage nur, ihr dürft kein Alkohol trinken, bis ihr 15 seid. Und weil der Gesetzgeber es so will, er verbietet das, dass ihr etwas trinkt. Wenn ihr erst mal 15 Jahre alt seid, dann dürft ihr trinken. Wir warnen die Kinder aber nicht. Wenn wir sie warnen würden, wie eben schon gesagt, dann müsste ich mich ja auch rechtfertigen. Papa, warum trinkt ihr denn dann so viel? Mama, warum hörst du damit nicht auf? Diese Fragen meiner Kinder möchte ich nicht hören.
Monika, ähnliche Frage an dich aus der Praxis. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Alkoholkonsum besonders für Jugendliche aus deiner Sicht?
Der frühe Konsum von Alkohol bei Jugendlichen hat tatsächlich hinterher oder relativ schnell spürbare und sichtbare Schäden. Ich kenne aus der Erfahrung, aus der Praxis einige Jugendliche, die dann tatsächlich nicht mehr in der Lage waren, eine normale Ausbildung zu machen, zum Beispiel. Es sind junge Menschen, die mal als hochintelligent getestet wurden und im Nachgang nach 3-4 Jahren Konsum, relativ regelmäßigen Konsum, also wirklich nicht mehr fähig sind, eine normale Leistung zu vollbringen. Das heißt, sie sind nicht mehr arbeitsfähig als Beispiel. Der nächste Punkt ist, dass ganz viele Jugendliche und junge Menschen den Konsum von Alkohol als erstes haben und dann aber eine weitere Droge noch mit dazu nehmen, um weiter Dinge auszuprobieren beispielsweise. Die körperlichen Schäden sind immens. Das passiert sehr schnell, dass junge Menschen dadurch in sehr frühen Alter tatsächlich Organschäden haben und andere Erkrankungen. Also es ist wirklich ein Gift, ein Zellgift. Bei älteren Menschen hat man das manchmal, dass man sagt, sie können sehr lange konsumieren, bevor diese Schäden spürbar oder sichtbar sind. Bei jungen Menschen geht das drastisch schnell.
Ja, ihr beiden, wie kann man Jugendliche für einen bewussten Umgang mit Alkohol sensibilisieren?
Um junge Menschen zu sensibilisieren, können wir, glaube ich, auf mehreren Ebenen arbeiten oder es kann an mehreren Ebenen was getan werden. Es ist zum einen, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit auch Gesetzgebung, denn ab dem Moment, wo ich etwas nicht mehr so toleriere, indem ich sage, es ist in Ordnung, sondern darauf aufmerksam mache, dass es nicht in Ordnung ist, können wir darauf anders darauf eingehen, warum es nicht in Ordnung ist. Das heißt, es wird eher hinterfragt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir als Eltern oder Großeltern tatsächlich auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion haben. Das soll jetzt kein Angriff auf diejenigen sein, die Alkohol mal konsumieren, dieses Thema mal konsumieren, sondern es soll einfach ganz klar und deutlich zeigen, achtet darauf, was ihr tut, wann ihr es tut, wie viel ihr tut und wie ihr es vermittelt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, wo es verändert werden kann. Wir haben vorhin schon das Thema Werbung angesprochen. Das heißt, da muss einiges passieren, dass Werbung nicht mehr so möglich ist in der Form. Das halte ich für ganz wichtig. Vielleicht sogar Gesetzgebungen dafür, wenn es anders nicht geht, dass es Verbote gibt, in bestimmten Bereichen Werbung zu machen. Und wir brauchen die Möglichkeit, dass mehr Prävention im Bereich Schulen, und zwar relativ früh, Prävention gemacht werden kann. Dazu braucht es Zeit und Kapazitäten. Das sind so meine ersten, ich nenne es einfach mal Eckpunkte, wo man ansetzen kann oder sollte.
Bin ich als Elternteil ein Vorbild, also ein positives Vorbild, dann werden meine Kinder das auch später nachmachen. Sie werden es so leben, wie ich es ihnen vorlebe. Bin ich ehrlich zu ihnen und warne sie vor den Gefahren? Erzähle ganz offen von meiner Sucht, wie schnell man reinkommt und wie schwer man wieder rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie ausufernd, dass sie hochgradig süchtig werden. Sie werden selber sensibel für die Gefahr. Mein Sohn hat zum Beispiel gesagt, ich werde ganz bestimmt nicht Cannabis- oder alkoholabhängig werden. Aber was eine Gefahr für mich ist, ist zum Beispiel die Spielsucht. Da ist er sehr sensibel, das weiß er. Und das kommt nur, wenn ich ehrlich bin, in allen Punkten, offen mit meinen Kindern über Gefahren rede und eventuell auch vorlebe und sie davor warne, was passiert, wenn ich trotzdem konsumiere.
Micha, die nächste Frage nochmal an dich. Allein aus der Erfahrung mit deinen Vorträgen in Schulen, welche Rolle spielen Eltern und Vorbilder im Umgang mit dem Alkohol?
Für mich ist es zum Beispiel sehr schwierig, vor den Klassen zu sprechen und zu merken, dass das, was ich gerade dort sage und erkläre, in der Familie, im Zuhause etwas ganz anderes ist. Es kommen Zweifel auf, es wird dann versucht, wieder mit anderen Fragen wieder alles ins richtige Lot zu rücken. Andererseits erlebe ich aber auch, sehr oft jetzt, nach 10 Jahren Erfahrung, wie Kinder zu Hause die Probleme haben, mit dem Alkoholproblem umgehen und Fragen an mich stellen. Diese Kinder, die das zu Hause erleben oder erleben müssen, stellen ganz andere Fragen als Kinder, für die es zu Hause einen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einen normalen Umgang mit Alkohol gibt. Jedes vierte Kind, so kann ich durchzählen, jeder Klasse hat zu Hause Elternteile, die süchtig sind. Und die müssen damit umgehen und haben gelernt, dass man nicht drüber spricht. Und das ja auch praktizieren. Und dann kommen sie in eine Klasse, wo jemand kommt und ganz ehrlich Fragen beantwortet. Und dann kommen sie zum Teil, Gott sei Dank, aus sich heraus und fragen mich aus. Und ich bin ehrlich und beantworte das. Also es sind zwei Welten. Die einen, die können damit umgehen, meinen sie zu Hause, und die anderen Kinder wissen, zu Hause ist ein Riesenproblem. Hier in der Schule bin ich sicher, hier habe ich jemanden vor mir sitzen, der ehrlich ist, ist eine schwere Sache. Es funktioniert. Prävention ist immer hilfreich. Je früher ich allerdings damit anfange, umso bessere Chancen habe ich, dass es langfristig auch wirkt.
Monika, ich weiß, die nächste Frage ist sicher schwer zu beantworten. Vielleicht versuchst du es trotzdem mal. Wie können Schulen und Gesellschaft zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol beitragen?
Oh, ja, Burkhard, das ist wirklich eine schwere Frage, beziehungsweise die Antwort ist nicht ganz so leicht. Aber natürlich habe ich Gedanken dazu. Gesellschaft, wenn wir sagen, die Gesellschaft, das sind ja auch wir. Und ich glaube, wir haben vorhin schon beide, Michael genauso wie ich, schon mal so zwei, drei Sachen dazu gesagt, was können wir eigentlich tun oder was sollten wir tun? Das heißt, wir sollten, wie eben schon erwähnt, ein Stück weit Vorbild sein. Wir sollten uns selber alle, wirklich alle mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Was bedeutet Alkohol? Warum wird konsumiert? Was passiert dann auch? Und ist es eigentlich allen klar, dass es ein Gift ist und dass es eine Droge ist? Alkohol ist eine Droge und das sollte man deutlich aussprechen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist gesellschaftlich, wäre es wichtig, dass wir alle akzeptieren, dass Alkohol sehr viel teurer werden muss. Zum Beispiel, dass Alkohol nicht so greifbar sein darf. Zum Beispiel, dass es dafür tatsächlich notfalls auch Gesetzgebung geben muss, und dass wir das alle gemeinsam versuchen, auch irgendwo in die Politik reinzutragen, denn von dort werden diese Gesetze irgendwann gemacht. Das ist so ein Punkt. Das Thema Schule finde ich extremst wichtig, wirklich extremst wichtig. Das heißt, vielleicht auch wir drei, wie wir hier da auch gerade dran arbeiten, dass wir weiterhin versuchen, an Schulen ranzukommen, an Lehrer, an Schulpsychologen, dieses Thema vortragen, darüber sprechen. Denn ein Lehrer sieht jeden Tag, was passiert in der Schule, dass die Kinder und Jugendlichen immer schneller und immer mehr an Drogen, auch an Alkohol kommen. Und dass da was passieren müsste, dass Kinder sensibilisiert werden müssen dagegen und aufgeklärt werden müssen. Es ist einfach eine Form der Aufklärung, die im Moment noch fehlt. Und da sollte man gucken, dass wir versuchen, tatsächlich Lehrer, Schulen, Schulpsychologen da zu bewegen, da mehr zu machen, da mehr zu tun. Vielfach kann man auch versuchen, über Gemeinde, Stadt, Stadträte und Ähnliches zu agieren und zu sagen, okay, wir machen etwas, wir schulen auch erstmal zum Beispiel mal die Lehrer. Wir gehen immer davon aus, ja, das ist Standardwissen. Nein, es ist eben halt nicht Standardwissen. Denn auch der Lehrer oder der Schulpsychologe, der Schulleiter gehen abends nach Hause und sprechen von dem Feierabendbier und das eigene Kind hört das und hat das Empfinden, wenn Papa das so macht, dann ist das in Ordnung und dann kann ich es auch machen. Das heißt, auch da müssen wir sensibilisieren. Ich weiß, das war jetzt eine unendlich lange Antwort, aber das kann man nicht in einem Satz ansonsten beantworten.
Ich weiß, das waren schwierige Fragen und tolle Antworten. Und ich hoffe, dass wir den betroffenen Eltern und Angehörigen ein paar Infos und Anregungen geben konnten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid und ich denke, naja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Burkhard. Ja, auch danke an Michael. Ich fand, es war eine tolle Runde. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich und ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, vielleicht das eine oder andere als ja, Idee oder Gedankenanregung hier beitragen zu können. Es wäre schön, wenn das, was wir hier zu dritt eben besprochen haben, auf einige offene und nicht nur taube Ohren stößt und diese offenen Ohren sich dazu auch weiter Gedanken machen und selber auch ein bisschen aktiv werden. Ich glaube, es wäre auch schön, wenn sich der eine oder andere, der was machen möchte, mit einem von uns dreien in Verbindung setzt. Wir werden diesen Podcast ja sicherlich auf den unterschiedlichsten Kanälen dann auch zu hören und zu hören bekommen, zu sehen nicht, aber zu hören. Und da ist dann ja auch die Möglichkeit, sich mit uns allen irgendwie in Verbindung zu setzen. Ganz lieben Dank, ihr beiden. Gruß an alle, die da draußen sind und uns hören.
Auch von mir ein großes Dankeschön euch beide und an die Zuhörer, die sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen möchten, wollen, können, sollen. Ich freue mich sehr, Burkhard, dass du dieses Thema aufgenommen hast, wo es auch ganz im Speziellen um die Kleineren geht, die halt diese Schäden bekommen und allerdings dieses Thema von den meisten sehr klein geredet und verschwiegen wird. Danke, dass du es aufgegriffen hast. Ich bin wie Monika auch natürlich bereit, als Kontakt da jetzt wieder an der Seite zu stehen. Ich helfe gerne und hoffe, dass wir uns bald wieder mal zusammentreffen und uns für das nächste Thema engagieren. Danke, Burkhard. Danke an die Hörer. Tschüss.
Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.